Liebe Freunde der Gemeinde, liebe Gemeinde, der Predigttext steht, wer eine Bibel dabei hat und mitlesen möchte, in Lukas 19, die Verse 28 bis 44. Lukas 19, die Verse 28 bis 44, ich lese nach der Zürcher Übersetzung. Und nachdem er dies gesagt hatte, wanderte er weiter, um nach Jerusalem hinaufzuziehen. Und es begab sich, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien an den Berge kam, der der Ölberg heißt, da sandte er zwei von den Jüngern und sagte, geht in das gegenüberliegende Dorf, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr darin ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Das bindet los und führet es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, sollt ihr so sagen, der Herr bedarf seiner. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sagten seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie antworteten, der Herr bedarf seiner. Und sie führten es zu Jesus, warfen ihre Kleider auf das Füllen und ließen Jesus aufsteigen. Während er aber dahin zog, breiteten sie auf dem Wege ihre Kleider hin. Als er sich aber schon der Stelle näherte, wo man vom Ölberg nach Jerusalem hinabsteigt, fing die ganze Menge der Jünger voll Freude an, Gott mit lauter Stimme zu loben, wegen all der machtvollen Taten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei, der da kommt, der König, im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Ehre in den Höhen. Und aus dem Volke heraus sagten etliche der Pharisäer zu ihm, Meister, verweise es den deinen Jüngern. Da antwortete er und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du an diesem Tage erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufwerfen und dich ringsum einschließen und dich von allen Seiten bedrängen und dich dem Erdboden gleichmachen und deine Kinder in dir zu Boden schmettern und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen. Darum, weil du die Zeit deiner gnadenvollen Heimsuchung nicht erkannt hast. Eine große Schar von Festpilgern ist auf dem Weg nach Jerusalem. Das Passafest steht bevor. Das Passafest ist eines der höchsten Feste in Israel, wo man sich an den Auszug aus Ägypten erinnert. Die Befreiung aus der Sklaverei. Eine freudige Erwartung ist unter den Festpilgern vorhanden. Die meisten von ihnen haben einen weiten Weg hinter sich. Manche sind schon fast eine ganze Woche unterwegs. Sie alle ziehen hinauf nach Jerusalem. Jerusalem, wir wissen es, heißt übersetzt, trage Frieden. Jerusalem ist eine einmalige Stadt. Schauen wir uns an, was über diese Stadt geschrieben steht. In der jüdischen Sage heißt es, 10 Maße von Schönheit kamen auf die Erde. Jerusalem erhielt 9 davon. Oder wir kennen vielleicht die Stelle aus Jeremia 3, Vers 17. Jerusalem wird der Thron Gottes für alle Nationen heißen. In jedem jüdischen Haus zeigte an einer Wand eine Markierung die Richtung nach Jerusalem an. Und die Bräute trugen bei der Hochzeit als Schmuck ein Amulett, das sogenannte Jerusalem vom Gold. Jüdischen Mystikern zufolge weist die Mehrzahlendung im hebräischen Jerusalem darauf hin, dass es ein Jerusalem auf Erden gibt und ein weiteres im Himmel. Und für sie ist das Jerusalem auf Erden das Tor zum Himmel. Und wir kennen vielleicht den Psalmdichter von Psalm 137, wo er in Vers 5 schreibt: Vergesse ich dein Jerusalem, so verdorre meine rechte Hand. In anderen Schriften heißt Jerusalem die Hauptstadt der Ewigkeit. Oder auch die dreimal Heilige. Und sogar der Mittelpunkt des Universums. Dostojewski schreibt in einem seiner Bücher: Wer nach Jerusalem fährt oder dort lebt, der wird von einer geheimnisvollen und tiefen Freude einer unbekannten Welt ergriffen. Tausendmal stärker ist diese Freude als der Schmerz. Viele Menschen sind auf dem Wege nach Jerusalem, um das bevorstehende Passafest zu feiern, das höchste Fest der Juden. Wer einmal in Israel gewesen ist, der kennt das. Durch das wild romantische Tal Wadi Kelt und die judäische Wüste kommend, führt der Weg über den Ölberg nach Jerusalem. Und wenn man dann endlich die Höhe des Ölbergs erreicht hat, sieht man über das Kidrontal die Stadt vor sich liegen. Als erstes den Tempelplatz, heute mit dem Felsendom und seiner goldenen Kuppel. Colin Tupren schreibt in einem seiner Time Life Magazines: Wenn der Reisende auf der Höhe des Ölbergs steht, sieht er die alte Stadt vor sich ausgebreitet. Es gibt vielleicht keinen ehrfürchtigeren, gebieteren Anblick auf der Welt. Denn vor einem liegt die Stadt, die die Idee eines einzigen Gottes verkörpert. Die Idee, die so groß machte, ist heute Allgemeingut. Damals aber war sie eine Offenbarung, nämlich dass Gott ein persönlicher Gott ist, der sich seines Volkes annimmt. Und wer von uns kennt nicht den Psalm 122? Ein Ausruf der Freude beim Anblick von Jerusalem. Wünschet Jerusalem Glück. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Frieden sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Ich freue mich über die, die mir sagten: Lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Nach diesem Jerusalem waren damals die Menschen unterwegs, um gemeinsam das Passafest zu feiern. Und unter diesen Menschen war eine Gruppe gewesen, für die hatten diese Tage etwas ganz Besonderes. Sie wurden nämlich von einer Erwartung getrieben, die wir heutzutage kaum noch nachempfinden können. In Lukas 19, Vers 11b heißt es, sie meinten nämlich, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Reich Gottes, Herrschaft Gottes, das war das Ereignis, auf das man wartete im Judentum. Und damit verband man Ideen und Überlegungen und Sehnsüchte wie Befreiung von der Herrschaft der Römer. Nationales Erstarken wie zu Zeiten Davids. Niederwerfung aller bösen Gewalt. Gerecht sollte es zugehen in sozialen Bereichen. Friede sollte herrschen unter den Menschen. Es sollte auch der Kleine aufatmen können in seinem Lande. Vergebung konnte geschehen. Oder kurz gesagt, Heil. Das war die ganz große Erwartung, die sehr viele Menschen damals beseelte. Und diese Sehnsucht war eng verbunden mit einer einmaligen Gestalt, nämlich dem Messias, dem Gesalbten Gottes. Denn auf ihn wartete man schon sehr, sehr lange. Sie wussten alle, der Messias wird die Gottesherrschaft bringen und ausrufen, und dann wird alles anders werden. Diese kleine Gruppe der Jünger wusste aber noch mehr. In ihrer Mitte war einer, mit dem hatten sie viele wunderbare und wundersame Dinge erlebt. Dinge, die sie ohne Gott überhaupt nicht erklären konten. Und nach war diesen Jüngern klar geworden, genau der ist es. Auch wenn sie sich so manches noch gar nicht zusammenreimen konnten. Aber der ist es, genau. Dieser Jesus aus Nazareth ist der verheißene Messias. Doch ganz sicher waren sie sich erst an diesem Tage. Dieser Jesus hatte nämlich zum Einzug nach Jerusalem das Ganze sehr genau geplant. Nach Sacharja 14 erwartete man, dass der Messias vom Ölberg kommend in die Stadt einziehen werde. Und Sacharja 9, Vers 9 heißt es, siehe, dein König kommt zu dir, er reitet auf einem Esel. Und genauso vollzog sich nun sein Einzug in diese heilige Stadt Jerusalem. Und dabei hatte das Wort Herr nur genügt, um den Esel zu besorgen. Das Wort Herr, dieses Wort Kyrios, das war die Parole an diesem Tag. Und nun steht für die Jünger mit Gewissheit fest, wer Jesus ist, nämlich der Kyrios. Und jetzt hält sie nichts mehr. Sie rufen es hinaus. Der hier kommt, ist der, auf den wir alle so lange gewartet haben. In Vers 38, wir erinnern uns, gelobt sei der, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Merken wir, wie hier der messianische Ausruf der Engel aus der Weihnachtsgeschichte aufgenommen ist? Geradezu als ein Echo klingt es hier entgegen. Und das heißt doch, was die Engel damals angesagt haben. Hier an diesem Palmsonntag ist es geschehen. Den die Engel damals verkündet haben, jetzt ist er da. Nur der Ausruf Friede auf Erden, der fehlt hier noch. Ja, der Friede, der fehlt noch. Und Jesus verbietet den Rufenden nicht den Mund, wie manche es verlangten. Denn sie haben ja recht mit dem, was sie hier ausrufen. Gelobt sei der, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Was für ein großartiger Tag. Etwa auf halber Höhe des Ölbergs steht heute eine kleine Kapelle mit dem lateinischen Namen Dominus Flebit, übersetzt der Herr hat geweint. Ja, der Herr hat geweint. Er war wohl der Einzige in der Schar, derer die fröhlich waren. Er hat geweint über die Stadt und die Menschen in der Stadt. Denn sie haben ihre Chance nicht erkannt. Sie haben nicht verstanden, dass die Wende nicht zuerst im politischen Bereich geschehen muss, sondern dass sie im Inneren des Menschen erfolgen muss, nämlich in einem neuen Verhältnis des Menschen zu Gott und zu seinen Mitmenschen. Die Heilung der Not beginnt in einem neuen Verhältnis zu Gott. Oder Jeremia 31 spricht davon, von einem neuen Bund. Nicht einem Bund, den man durch äußerlichere Beachtung des Gesetzes und durch funktionierenden Tempelgottesdienst sicherstellen kann, sondern ein Bund, der im Herzen des Einzelnen verankert ist und wirkt. Einen Bund, zu dem etwas Grundlegendes geschehen muss. Etwas, was wir Menschen nicht machen können. Und genau dieses Grundlegende war im Begriff zu geschehen. Jesus hatte es schon lange angesagt. Das Reich Gottes ist vor der Tür. So predigte er des Öfteren. Kehrt um. Aber das Reich Gottes sieht ja ganz anders aus. Jesus weinte, weil Menschen nicht bereit waren zu hören, dass Gott ihnen jetzt einen neuen Bund anbot, aber dass er sie ganz persönlich wollte mit allem, was sie sind. Und sie haben weitergelebt, als ob nichts geschehen wäre. Ihre religiöse Entscheidung gegen ihn und damit gegen Gottes Angebot hatte katastrophale Folgen, wir wissen es. Nicht nur religiöse, sondern auch politische. Sie führte schließlich zur Zerstörung der heiligen Stadt, aus deren Ruinen dann nur noch die Steine schrien. Jesus weinte. Aber er ist nicht am Ölberg stehen geblieben, obwohl er wusste, was auf ihn wartete. Denn wer so von Gott sprach, wer so für Gott eintrat wie er, wer so an Gottes Stelle stand, dessen Platz konnte doch nur das Kreuz werden, oder? Nein, Jesus ist dort nicht stehen geblieben. Er hat sich weder dem Jubel der Anhänger angeschlossen, er hat sich nicht von diesem Jubel abbringen lassen auf seinem Weg. Dieser Jubel schlug um in bittere Enttäuschung. Er hat sich auch nicht aufhalten lassen durch die Feindschaft der Gegner, die meinten, mit einem funktionierenden Gottesdienst sei Gott schon Genüge getan und übrigens sei schon alles immer gut gegangen. Nein, Jesus ist zum Leiden gegangen, in Gottes Namen, an Gottes Stadt, für Jerusalem für seine Anhänger und für seine Feinde, für alle Menschen, also auch für dich und für mich. Und genau so ist er dann zum Herrn, zum Kyrios geworden, für die, die sich an ihm nicht ärgerten, sondern die sich hineinnehmen ließen und die sich heute auch hineinnehmen lassen in Gottes neuen Bund, von dem Jeremia in Kapitel 31 sagt: Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Wirklich ein großartiger Tag war das damals, der von seiner Brisanz bis heute nichts eingebüßt hat. Nichts eingebüßt hat für die, die sich heute auf diesen Jesus verlassen. Denn es ist in keinem anderen das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Aber dieser Name ist uns gegeben, Jesus Christus. Und es ist der Name, mit dem Gott einen neuen Anfang macht, der für alle offen ist, auch heute Morgen. Und der heute verkündet wird als frohe Botschaft, als Möglichkeit zum Leben weltweit. Und auch für uns alle hier heute Morgen. Gott sei Dank dafür. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.